3. Zwischen Masada und Berlin. Den offiziellen Tag 1 von Noahs Entführung werde ich nie vergessen. Er fing mit Bauchschmerzen an und einer kleinen grauen Meldung in der FAZ, oben links, dort wo immer die besten, gefährlichsten Sachen stehen. Khartoum, Berlin, 11. November. Die sudanesische Regierung hat das Verschwinden von mehreren Ausländern bestätigt. Bewaffnete haben in Al-Fashir, der Hauptstadt der seit Jahren umkämpften Westprovinz Shamal Darfur, einen Fernsehsender gestürmt und zwei Amerikaner, Mitglieder der Friedenstruppe der Afrikanischen Union, und einen Deutschen verschleppt. Vielleicht ist der Deutsche aber gar kein Deutscher, sagte das Auswärtige Amt in Berlin, denn er lebt seit 1997 in Israel und besitzt einen israelischen Pass, und dann hätten wir einmal im Leben wegen eines Juden keine Scherereien. Am Abend meldete das Oval Office, die gekidnappten Amerikaner seien die Schauspieler Jeff Goldblum und Gary L. Dick Harper. Die Entführer hätten sie sofort wieder freigelassen, als sie erfuhren, dass beide Ende November bei den Super Nerd Awards in Port Jervis, NY, als Moderatoren unabkömmlich seien. Im Nachrichtensender Al Jazeera sagte der sudanesische Entführungsminister, wenn es Al-Qaida war, war es Al-Qaida. Und wenn nicht, kommt nur mein Onkel Sufi in Frage, der noch nie eine gute Hand für Geschäfte hatte. Ich wünsche ihm viel Glück. Übrigens verkaufe ich meine Villa in Omdurman und wenn ich sage, ich will $1 Million, dann meine ich eine halbe und auch das nicht wirklich. Kommt drauf an, ob Sie zur Vertragsunterzeichnung einen schönen Busch Kat mitbringen. Das BKA, erklärte das BKA, habe einen Krisenstab gebildet und gleich wieder aufgelöst. Ich las langsam und irritiert wie ein 70-Jähriger die Meldung. Überflog sie noch einmal, stützte dann das Kinn auf die Hände und die Ellbogen auf die nackten Knie. Über Tal, der Self-Hater Schmelnik, kein Wort. Waren die Israelis so klug, nichts zu sagen, damit sie nach einer missglückten Befreiungsaktion so tun konnten, als gingen sie das Ganze nichts an? Wie konnte es sein, dass unglobalisierte Janjaweed-Sklavenhalter den Supernerd kannten? Gab es vielleicht gar keine Entführung? Ich saß seit mehr als einer halben Stunde im Bad, auf dem warmen Toilettensitz aus finnischem Birkenholz. Der Schmerz im steifen, vom langen Sitzen ausgekühlten Rücken ging zwar fast schon in Richtung BWS-Syndrom und ich fühlte die eingeschlafenen Beine nicht mehr, aber ich fand in diesem Zustand völliger Weltabkehr die Gelegenheit für einen kurzen persönlichen History-Check. Mit 15, 16 hatte ich auf diese Weise in der Casa Cherubina ganze Nachmittage und Abende verbracht. Der lange, leere Flur unserer beschissenen zweite Klasse Altbauwohnung war wie der zerbrechliche Hals einer Sanduhr. Das fühlte man als angehender Kosmogenetiker körperlich. Er teilte die Hartungstraße 12 für immer in zwei Teile. Vorne war Papaschas Arbeitszimmer, daneben das Wohnzimmer mit der weißen Schiebetür dazwischen, die zu unserem Unglück fast immer offen stand. Dann das Schlafzimmer, wo Papascha und Mamascha in 30 Jahren Hamburg circa circulorum 1000 Mal miteinander ihren Spaß gehabt hatten. Hinten lagen die Kinderzimmer, in denen zwei meganeurotische Halbgeschwister wie Vollgeschwister vor sich hin lebten, einander quälten, prügelten, zwanghaft witzig waren und ihre angebliche 100% Bindung als gottgegeben hinnahmen. Das Mädchen, damals noch slim wie eine Kim-Zigarette, aber an Hüften und Brust schon unpoetisch eckig, mochte es laut. Sie war immer am Telefon und wenn auch nur mit dem fernmündlichen Seelsorgedienst der jüdischen Gemeinde verbunden, aka dem geilen Rabbi Balaban. Sie hörte auf ihrem Saba-Weckerradio, das wie ein Dosentelefon ohne Hören und Bässe schepperte, bis nachts um 3 den Euro-Trash von Radio Luxemburg. Sie schlug laut seufzend im Schlaf mit dem Kopf und den Ellbogen gegen die Wand und spielte 10 Jahre lang jeden Tag mindestens 20 Minuten auf ihrem Klavier für Elise. Die letzten 2 Jahre in einer synkopisierten Jazzfassung. Da, 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 da. Der Junge mochte es weltabgewandter. Er versteckte sich meistens unter seinen riesigen Grundig-Kopfhörern und konsumierte eine Zeit lang aus einer unerfüllbaren Assimilationssehnsucht heraus groben, traurigen, wie aus flüssigem Eisen unsauber gegossenen Krautrock von Amon Dül, Grobschnitt oder Hölderlins Hut. Er saß bei offenem Fenster auf der Fensterbank, rauchte und beugte Kopf und Oberkörper so weit raus, bis sich mehr als die Hälfte seines anrührend dünnen, butschert-schwarz behaarten Cherubiner-Leibs außerhalb der Casa Cherubina befand und er das befreiende Gefühl bekam, jetzt auch rechnerisch eher sich selbst zu gehören als dem kleinwüchsigen, nach Schweiß und tschechischem Aftershave der Staatsmarke Pritalon stinkenden Rowdy aus dem vorderen Teil der Wohnung. Und manchmal eben, wenn es zu kalt war oder er keine Zigaretten mehr hatte, schloss sich der Junge für Stunden auf der Toilette ein, die in der Mitte des bedrohlich schmalen Flurs lag, genau gegenüber der Küche. Er nannte es für sich die kleine Masada-Situation, aber ohne tödliches Happy End. Dort lernte er Lateinvokabeln, las C.W. Kerams Götter, Gräber und Gelehrte, fragte sich, woher Wover der Schreckliche immer noch volkseigenes Aftershave bezog, machte sich rabbinisch angehauchte Gedanken über die verdiente Teilung und Zerstörung des ersten jüdischen Königreichs, erfand bessere Namen für den neuesten jüdischen Staat, Ghettoland, Hebristan, Israel, hörte Mamascha und Papascha dabei zu, wie sie sich in der Küche, den Mund voll mit kaltem Hering, Lammkotlets oder Quittenmarmelade, flüsternd den Tod wünschten. Er machte sich Notizen für versaute, pathetische Jugendromane, die er nie schrieb, und kam eigenhändig alle 10 Minuten zur Sittengeschichte Griechenlands. Ja, Sex ist immer Rache. Und wenn nur an sich selbst. Ich hätte, wenn es damals wefuckonlyjews.com gegeben hätte, meine Pubertät nie überlebt. Das wäre natürlich schade gewesen. Dass mir als Erwachsenem 30 Jahre danach in der Sauna des Elster-Clubs die blinde Liebe zu dem Bruder zwischen meinen Beinen fast zum Verhängnis geworden wäre, fand ich jetzt aber super egal. Während ich übergenau die FAZ zusammenfaltete und auf dem halbleeren, traurigen Junggesellenwäscheständer vor mir ablegte, dachte ich wieder an Noah und seine selbstmörderische Masturbationstechnik. Profitierte er jetzt von ihr? Konnte er als Gefangener der Al-Qaida-Zelle Darfuristan, an Händen und Füßen gefesselt, wenigstens heimlich seinen Dudek ab und zu gegen den felsenharten Wüstenboden reiben? Ich erhob mich etwas zu schnell von meinem finnischen Birkenthron, machte einen Schritt nach vorn und sackte zusammen. Ich spürte meine eingeschlafenen Beine nicht mehr. Wo sie sein sollten, war nichts. Darunter, wo der kalte Badezimmerfußboden sein sollte, wogte ein Meer aus Watte. Ich setzte mich schnell wieder hin und es fing an, höllisch in den Unter- und Oberschenkeln zu ziehen und zu brennen, als wäre ich Jakob ben Isaac ben Schmendrick aus Sevilla und Torquemada selbst hätte mich in spanische Stiefel gesteckt. Bis der Schmerz nachließ und ich wieder stehen könnte, würde es bestimmt noch ein paar Minuten dauern. Zeit genug für eine weitere halbsentimentale Reminiszenz. Diesmal, es ging natürlich wieder um Noah und seine kindische Sextechnik, aber auch um Natascha de Rubinstein, verschlug es mich nach Manhattan ins Hotel Gershwin, 12. Stock. Wir waren damals schon erwachsen, Noah und ich, sehr erwachsen und vom Leben eingeschüchtert auf unsere kindische Art. Das war 5 oder 6 Jahre nach seiner Hochzeit und kurz nach Nataschas Umzug nach New York, am ersten Morgen unseres allerersten gemeinsamen Amerika-Trips, den Noah aus Schleumels geheimer Puffkasse bezahlt hatte. Wir hingen seit dem Frühstück, Noah hatte Karottensaft genommen und Trockenpflaumen gegen Verstopfung, die er nie hatte, aber nur, sagte er, weil er permanent auf Pflaumenkur war, in unserer Junior Design Suite herum, warteten auf Nataschas Anruf, und ich hatte aus Langeweile zu ihm gesagt, jetzt komm schon, Matratzenstoßer, zeig mir, wie du es machst. Vielleicht ist deine Methode, ironische Pause, wie alles andere von dir erdachte, visionär. Klar, gern, sofort, dachte er bestimmt, säuselte aber ängstlich. Wirklich, wirklich, Dr. Ruth Karupheimer? Als nächstes bearbeitete ein Noah mit seinem schmalen Karottensaft-Unterleib die unelastische Gershwin-Matratze wie ein verzweifelter Verlache 3 ausgetrocknete Quadratzentimeter Nildelta mit seinem stumpfen, präpharaonischen Pflug. Stopp, sagte ich, hör auf, Olani, davon bekomme ich ja Selbstschmerzen, okay, ich hab's kapiert. Er drehte sein entsetzlich süßes Tatarengesicht zu mir, die Zunge hing ihm leicht aus dem Mund und er schielte mich mit bettelndem, hundegleichem Blick an. »Oh nein«, sagte ich, »komm gar nicht erst auf die Idee, du kommst jetzt nicht, nicht wenn ich dabei bin, ich hab's kapiert, kapierst du das? So hast du es schon mit 13 gemacht, das ist nicht visionär, das ist pubertär.« Sein kleiner XS-Arsch an diesem Morgen steckte in einer gewagt schmalen, rostbraunen Dries-Pyjama-Hose, deren Hintertaschen aus kariertem Schottenstoff waren, oh lala, ging wieder rauf und runter. »Cholera«, fluchte ich auf Jiddisch, »du lebender Presslufthammer, so wirst du aus deinem letzten Ei wirklich Omelett machen. Hör auf!« Sonst kommt das K-Wort so unerwartet in unser Leben zurück, wie es damals gegangen ist. Ich meine bei dir, nicht bei Prostata Schleumel, geheiligt sei sein Name, wie man so sagt. Warum nimmst du ihn nicht einfach wie ein Mann in die Hand? So. Ich griff nach der schmalen, langen, roten Venini-Vase, die auf dem elfenbeinweißen Knolltische neben mir stand, umfasste mit den Fingern meiner rechten Hand den kalten, glatten Vasenrand, kippte die Vase nach unten, aber leider war noch eine Menge stinkendes, braunes Blumenwasser vom letzten Gershwin-Gast drin und das Wasser floss auf meine bergsandbeige Margiela-Winterhose, Modellreplika Steve McQueen. Noah hörte sofort mit seinen unwürdigen Häschenbewegungen auf, grunzte vergnügt und fing an zu lachen. Ich lachte nicht. Ich sagte, »Du gibst der bösen, bösen Matratze unter dir zurück, was deine Malgojatas und Jadwigas dir angetan haben, was? Wie war das noch?« »Noah, moje Kochenje, du gehst zu langsam.« Bumm, Schlag auf den Hinterkopf. »Noah, Kurwa, du hast nicht aufgegessen.« Bumm, Schlag aufs Kinn. Auftritt Mama Folani. »Petzkele, warum blutest du so?« »Ich bin gestolpert, Mamilein, und mein Kinn traf leider Papis schöne alte Butchacha-Menora. Aber keine Angst, sie ist nicht kaputt.« »Ach so, Malgojata, haben Sie auch nicht vergessen, sein viel zu kleines Schmeckel mit Nivea einzureiben? Dr. Chupchik, unser neuer Naturopath, sagt, davon würde es später richtig groß werden.«
»Woher weißt du, dass sie Petzkele zu mir gesagt hat? Hast du es gefilmt?«
»Du hast es mir tausendmal erzählt. Die blöde Kuh hat es aber nur gesagt, wenn sie wusste, dass sie selbst Scheiße gebaut hat. Nachon?«
Noah setzte sich auf und bewegte mit leeren, enttäuschten Kaubewegungen die Lippen. Dann sagte er, »Ich zieh mich jetzt an. Freund, es reicht. Wenn Natascha anruft, sag ihr, ich hätte gesagt, dass du sie haben kannst. Stamm.« An diesem Abend gingen wir mit Natascha ins Indochin. Sie sah viel schlechter aus als ein paar Monate vorher bei Blumenschweins Geburtstagsorgie im Lunapark von Tel Aviv. Bleicher, jüdischer. Die rumänischen Brüste im steifen, smaragdgrünen Topf von Dolce & Gabbana, siehe Außenetikett, waren unerwartet faltig, sommersprossig, zu groß. Und zwischen ihnen baumelte die Chamsa, die Noah ihr in Jaffa auf dem Schuck gekauft und ihm Dr. Shakshuka wie ein Mann überreicht hatte, wie bei einer alten Frau, die zu viel erlebt hat, um zu glauben, dass etwas oder jemand sie noch beschützen kann.
»Ich hab was mit meinem geuschen Chef«, sagte Natascha und griff leicht gespreizt und pornohaft in unseren gemeinsamen Vorspeisenteller. Ich hoffte, sie würde die große, weiße, membranhaft durchsichtige Springroll gleich wieder zurücklegen und nicht in ihren riesigen, wahrhaftigen, aber nicht mehr ganz so ahnungslosen Mund schieben. »Wir machen es im Arztzimmer, nachts. Und vor dem Tränen gehen wir immer noch ein bisschen raus. Er auf zwei Beinen, ich auf allen Vieren. Ich weiß bis heute nicht, wo er mich führt. Das Mount Sinai hat so viele tiefe Keller wie das alte Jerusalem unter dem Tempelkatakomben.« Ich hatte wie Natascha eine besonders große Springroll in der Hand. Wir bissen gleichzeitig rein und ich hatte eine kurze, heftige Chefarzt-Penis-Assoziation. Ich begann zu kauen, sie nicht. Noah hatte sich aus gesundheitlichen Gründen eine Ingwer-Jasmin-Suppe mit Ginsengblüten bestellt. Er probierte einen Löffel, hustete und spuckte die Suppe mit der reicher geiler Jude-Grimasse aus.
»Ich weiß, was ihr denkt, Boys«, sagte Natascha, die junge Anästhesistin, kühl.
»Das denke ich auch. Aber erstens, Soli«, sie wandte sich an mich, »hast du mich nach 2 Jahren und 5 weiteren Trial-and-Error-Runden nicht mehr gewollt, weil du nur so lange Liebe willst, bis es dir schwerfällt zu schreiben, zu atmen, zu schlafen, und dann machst du die Frau neben dir dafür verantwortlich und jagst sie davon. Zweitens«, sie drehte sich zu Noah, »hab ich dich nur alle leider nie gewollt. Du hast immer zu viel über dein Geld und deine Kinderfrauen geredet. Und du simulierst ADS nur. Denn ohne ADS hättest du längst was auf die Beine gestellt. Und wenn es zum Beispiel die Gründung eines psychokatalytischen Instituts gewesen wäre oder so. Und drittens«, sie begann endlich zu kauen und verdrehte dabei äußerst introspektiv die schwarzen, wirklich sehr schwarzen Augen, »bin ich, kleines, wildes, jüdisches Pony, manchmal froh, wenn man mir sagt, was ich zu tun habe und wo ich langlaufen soll. Das erinnert mich dann immer an zu Hause, an Hamburg, an meinen armen Papa. Die Schläge, die Schalke Rubinstein in Buna bekam, versteht ihr, Kinderlach, verwandelte er noch mehr Küsse. Damit geizte er nie.« Noah und ich schwiegen beide pseudo-gelangweilt. »Nein, so aufrichtig und herzlich wie ich wurden nicht viele im Städtel geliebt.«
»Ach, das würde ich auch so gern sagen können«, stieß Noah plötzlich aus. Ich dachte dasselbe, sagte aber nichts. Und den Rest des Abends redeten wir über A wie Blumenschwein, den dummen, cleveren, betrügerischen Fettsack, der es in 3 Jahren in der Top 100 der reichsten New Yorker Immobilienmakler auf den 87. Platz geschafft hatte. Als Noah und ich am nächsten Morgen im Gershwin nebeneinander aufwachten, hing an seinem israelbraunen Yogi-Handgelenk Nataschales schützende Hand, die Chamsa, die er ihr geschenkt hatte. Das Herz drehte sich in meiner Brust. Es war aus Eisen und mit Nägeln und Schrauben gespickt. Ich hatte mich vor dem Indochin, um 11 wie immer selbstmörderisch müde, von den beiden verabschiedet. Sie wollten noch in die Algonquin Bar. Sie nahmen das Taxi vor mir. Ich sah sie durchs Rückfenster. Sie saßen erst neurotisch weit voneinander entfernt und starrten jede in die andere Richtung aus dem Fenster. Aber dann plötzlich nicht mehr. Es sah aus wie ein spontaner, aber zweckloser Kuss. Als Noah dann spät nachts nach Hause kam, wurde ich kurz von einem intensiven Medikamentengeruch wach. Träumte ich das? Er klappte leise seinen Laptop auf und versuchte, sich bei einem Lift-and-Carry-Video auf die Mainstream-Art einen runterzuholen. Das dauerte aber nur ein paar Sekunden. Plötzlich guckte er wie ein verängstigtes Tier nach links und rechts, nach oben und hinter sich, als wolle er kontrollieren, ob das rote Licht von Mama Forlani Sony an sei. Dann klappte er den Computer schnell wieder zu und zog sich wie ein schizoider Zooaffe die Decke über den Kopf. Endlich verstand ich, warum er es immer mit dem Rücken zur Welt und dem Bauch zum Bett machte. Mama Forlani, Schleumel und Tekla sollten ihm nicht dabei zusehen. Ich schlief zufrieden ein und hatte nun einen wirklichen Traum. Ich bekam für die französische Ausgabe von Post aus dem Holocaust den Prix Arafat, den ich natürlich ablehnte. Jetzt, es war 10 Uhr früh und das graue New Yorker Herbstlicht kroch wie ein Horrorfilmungeheuer ins Hotelzimmer, roch es immer noch nach Desinfektionsmittel und Formaldehyd. Mein Kopf lag seitlich auf dem styroporharten Gershwin-Kissen und ich starrte meinen Freund, meinen Bruder, meinen Untergang wie ein entsetztes Kind einen furchterregenden Fremden an. Noah lag auch auf der Seite, mit dem Gesicht zu mir, und aus seinem Mund lief ein dünner Speichelstreifen. Er öffnete Sekunden nach mir die Augen. »Ich habe ihr mein Haar auf ihre weißen rumänischen Zitzkeles gespritzt, Herr Rubiner«, sagte er lächelnd, reglos, ohne sich den rinnenden Speichel abzuwischen. »Hättest du was dagegen gehabt?« Ich sagte, starr wie er, mit genervter Bruderstimme. »Und warum hast du nicht, du Null? Kannst du nicht einmal etwas zu Ende bringen?« »Weil ihr verdammter Chefarzt ins Verbandszimmer reingekommen ist, kluge Bär. Er hat kein Wort gesagt, als er gesehen hat, dass ich auf seiner kleinen nackten Anästhesistin sitze. Wir haben einen Notfall, hat er nur gezischt, dieser scheiß geusche Stoiker. Der Mann von Madonna hat versucht, sich selbst zu überfahren. Wir müssen sofort operieren.« Aber dann, stell dir vor, hat er die unjüdische Variante der reicher geiler Jude-Grimasse gemacht. Manche von ihnen sind genauso abgebrüht wie unsere Leute, gerade die alten, großgewachsenen, weißhaarigen unter ihnen. »Ich glaub dir kein Wort«, sagte ich. »Auch nicht«, erwiderte er tonlos, die Wange immer noch prinzenhaft aufs Kissen gebettet, »wenn ich dir sage, dass Natascha und ich vorher stundenlang über ihren, meinen und deinen Vater gequatscht haben?« »Ihr Papi«, erhob die Stimme, machte sie kindlich nasal, »ihr Papi hat sie nicht nur geküsst, er hat ihr oft auch aus Wut mit dem Telefonbuch auf den Kopf gehauen. Und als sie sagte, sie geht nach New York, schmiss er sie aus dem Fenster, kluge Bär. Ja, Erdgeschoss, Garten, Ligusterhecke, aber trotzdem.«
»Und das hast du ihr geglaubt, Dummbär?«
»Wir Misshandelten haben ein Gefühl für sowas. Ach, gleich fängst du wieder an mit deinen bösen Polinnen an, oder?« »Nein, ja, ich meine doch was anders. Ich meine Schleumel, den trickenden Mörder, den Boss, das warmkalte menschliche Chaos.« Noah richtete sich auf und ließ sich sofort wieder resigniert aufs Kissen fallen. »Weißt du oder weißt du nicht, Karubiner, wie oft er zu mir gesagt hat, ich sei ein Gurnischt, eine Null, ein Versager, während er zärtlich meine Hand hielt? Davon habe ich dir öfter erzählt, als von Merafs kleiner, süßer, allesfressenden Affenfresse.« Melodramatische Pause und schweres Atmen durch die lilienartig gebogenen Tatarennasenflügel. »Denkst du, du Trottel, ich mache das absichtlich, dass ich die Sachen immer kurz vor dem Happy End, dem Abschluss, dem Kampfshot abbreche? Das hat mir doch schon Dr. Savionoli erklärt. Und darum habe ich ihn rausgeschmissen. Und was hat es geholfen? Ein sehr, sehr dünner Tränenstreifen kam langsam aus Noahs linkem Auge und bewegte sich unaufhaltsam auf seinen verzogenen, feuchten Mundwinkel zu. Ich könnte, wenn ich könnte, so glücklich sein mit Natascha, so entspannt und unsubmissiv und glücklich, aber ich kann nicht.
Ich legte die Hand auf Noahs spitze Schulter, die zwischen unseren beiden Decken nackt, braun und sehnig hervorlugte. Das alles war sehr interessant und erinnerte mich in der ganzen Follanesken tragischen Blödheit an die Geschichte, als der große Schleumel im Innocentia-Park den noch reicheren, älteren und steiferen alten Herrn Obola traf und zu ihm sagte, er solle endlich auch was für die Renovierung der Talmud-Tora-Schule geben. Der sah ihn verzweifelt wie ein Sterbender an und winselte, »Schleumel, ich kenn nicht.«
»Noah, du kannst nicht glücklich werden mit Natascha? Bist du sicher?« »Tauch unter, wenn du nicht weißt, wie du Merav abhängen sollst«, sagte ich auf einmal pathetisch und viel zu laut und drückte Noahs kalte Schulter. »Hol Zigaretten, komm nicht zurück. Fang mit der geheimnisvollen N in der großen Stadt NY ein neues Leben an. Gründe dort das Psychokatalytische Institut. Mach einmal im Leben etwas von Aleph bis Ain.«
An diese Worte musste ich jetzt, im schlimmen, eisigen November 2006, wieder denken. Man muss ja oft an etwas denken, das mal war und gerade passt. Es war der zweite Tag nach dem Bekanntwerden von Noahs Entführung und diesmal stand in der aufgeschlagenen Zeitung auf meinen nackten Oberschenkeln, der gekidnappte israelische Staatsbürger Noah F. habe beim deutschen Finanzamt 500.000 Euro Steuerschulden. Er hatte angeblich versucht, das staatliche Frühstücksmilchmonopol an Hamburger Schulen mit Veggie-Burgern zu brechen und sich den unversteuerten Gewinn nicht mit dem Chef des Finanzamts und dessen dritter Ehefrau geteilt.
War Noah wirklich so clever? Hatte Schleumel seine eigenen Gene unterschätzt? Einmal Bucac, immer Bucac?
Zu diesem Zweck, heute war das Noah-Drama auf die vorletzte FAZ-Seite gerutscht, hatte F. die fiktive NGO Good Life gegründet, deren CEO und Schatzmeister er war. Kurz nach der Entführung fand die sudanesische Polizei seinen Good Life-Ausweis in einer Garderobe des TV-Senders Sharia 1 in der Provinzhauptstadt Al-Fashir. Dort drehten die beiden entführten und freigelassenen Amerikaner mit ihm die Darfur-Reality-Soap »Ihr brandet wie Kojoten«, an der F., Sohn des verstorbenen polnischen Immobilienhändlers Schleumel F., finanziell beteiligt war. Neben Fs Firmen-ID lagen drei handelsfrische, blutige, kaum getragene Djellabas, ein beidseitig geschliffener jemenitischer Krummdolch und ein orangefarbener Plastiksack. Die sudanesische Polizei untersucht noch, ob es sich um Requisiten von »Ihr brandet wie Kojoten« handelt oder ob die Entführer bei ihrer Flucht Teile der Ausrüstung zurücklassen mussten. »Das ist uns völlig egal«, erklärten der Chef des Hamburger Finanzamts und seine dritte Frau, »soll sich der Mossad um F. kümmern. Wir wollen nur, falls er lebend zurückkommt, unser Geld von ihm zurück. Und wenn nicht lebend, wollen wir es von seiner Familie.« Überteil auch diesmal kein Wort. Ich saß wieder auf dem feinen, warmen, finnischen Birkenholzsitz im Badezimmer, wartete auf die psychokatalytischen SOS-Rufe meines neurasthenischen Körpers und erinnerte mich an Noahs Entführungsvideo, das ich letzte Nacht bei der Suche nach einem Vortrag von Madame Blavatsky auf YouTube entdeckt hatte. Ich hatte, das muss endlich gesagt werden, fast jeden Morgen Bauchschmerzen, seit ich 15 oder 16 war. Dr. Savionoli, mit dem ich genauso wie Noah, den aber noch öfters feuerte als ich, ein paar herrliche kaputte Jahre hatte, erst in Hamburg, dann in Berlin und später nach meiner Flucht aus Deutschland via Skype, meinte gleich am Anfang zu mir, das hänge mit meinen tagelangen Masada-Sitzungen in der Hartungstraße zusammen. Wie könne er mir aber nur verraten, wenn wir sein Stundenhonorar erhöhen würden? Ich bin nicht blöd und ADS habe ich auch nicht. Ich wusste, was der miese Psycho-Pfeilkreuzer und Antisemit Savionoli im Sinn hatte. Und wenn ich ihm verraten hätte, dass ich bis heute in gewissen Situationen hinter der Badezimmertür die gepressten Stimmen von Papasch und Mamascha hörte, ich werde dir morgen Nacht eine Plastiktüte über den Kopf ziehen. Ich habe dir DDT in den Borscht gemischt. Schmeckt dir wieder gut. Dann hätte er nach einem anderen Traum aus meiner Kindheit gesucht, um mich manipulieren zu können. Wie wäre es damit, Dr. Savionoli, dass ich, als ich 3 war, ein ganzes verdammtes Jahr allein bei Djeduschka Karubina in Moskau verbringen musste, angeblich weil Mamascha in dieser Zeit eine Gallenblasen-OP hatte? Ich tippe eher auf eine Ehekrise mit dem notorisch fremdgeilen Papascha. Was sagen Sie, Doktor? Und warum, glauben Sie, frage ich mich nach jeder ungeschickten Bewegung, ob ich mir einen Leistenbruch geholt habe? Warum wasche ich mir vor jedem Gang auf die Toilette die Hände? Warum bin ich überhaupt so oft dort? Wer einmal gesehen hätte, Doktor, wie Vova der Schreckliche mich prügelt von seinem Ende des langen Flurs in der Hartungsstraße bis in mein Zimmer gejagt hat, der wüsste, dass ich mit der Erkenntnis aufwachsen musste, mein Körper sei verwundbar auch ohne Schläge, auch mit 20, 30 und 40 Jahren. Aber, Doc, bitte niemandem weitersagen, schon gar nicht den Lesern von »Ihr wollt nur unsere goldenen Eier«, pst. Ich blieb, trotz seiner finanziellen Erpressungsversuche, länger als kurz Savionolis Patient. Ich, der heimliche Sadist, genoss es, ihn zu hassen und 40 von 50 Minuten zu schweigen, während ich ihm an seinem leergeräumten Empire-Schreibtisch mit der farngrünen Schreibunterlage aus echtem Eidechsenleder gegenüber saß. Einmal, das war schon in seiner neuen Berliner Praxis, wo die alte, stinkende, durchgelegene Freudliege nur noch als Mantelablage im Flur diente, bekam ich die Magenkrämpfe mitten in der Sitzung. Dass auf Savionolis Klo, wo ich mich erstmal in Ruhe umschaute, neuerdings neben seinem ungarischen Diplom ein kleines schwarz-weiß Foto der Volksklinik Hadamar hing, Signatur links unten Heinrich Hoffmann, der formstrenge Führerfotograf, zeigte, dass er Humor hatte und es politisch sehr ernst meinte. Die Magenkrämpfe fingen übrigens immer genau einen Fingerbreit unterhalb des Bauchnabels an. Es war dieser Schmerz, den man, melancholisch wie ein verlassener Geliebter, vermisst, wenn er vergangen ist nach zwei, höchstens drei Attacken. Jetzt auch, und als es endgültig vorbei war, fühlte ich, angekränkelt, aber bereits wieder ganz lebensfroh, ein so starkes Interesse an jeder menschlichen Seele, die es je gab und geben würde, dass ich beschloss, bald wieder etwas von Agnon zu lesen. Bei ihm kamen jüdische Familien Hitlers wie Papascha nicht vor. Das Entführungsvideo mit dem ruhmsüchtigen Noah in der Hauptrolle hatte jemand hochgeladen, der sich Peace for the Middle East 69 nannte. Ich dachte, während ich mich breitbeinig wie ein Inder am Ganges in die Badewanne hockte und ausgiebig mein allerheiligstes wusch, über diesen ungewöhnlich kämpferischen Benutzernamen nach. Ich machte mir oft über sowas Gedanken. Die unglückliche, ungefickte Serafina nannte sich zum Beispiel, seit sie mit Mitte 40 überraschend Weilers Tochter wurde, bei Skype Naughty Doughty. Das zu erklären war einigermaßen leicht. Ich selbst war bei eBay Dr. Spinoza. Das sollte jüdisch klingeln, aber auch distanziert im Sinne von, ich werde hier sowieso nichts kaufen, aber ich will sehen, in welchem Tempo sich die moderne Welt dreht. Aber wieso hatte der Typ, in dessen eBay-Shop ich dann doch meinen allerersten Intimrasierer gekauft hatte, das Pseudonym Adolf Kitzler gewählt? War es ein Mann, eine Frau oder ein Transsexueller? Ich wollte es lieber nicht wissen. Er bot seine Ware in der Kategorie Volkshygiene an und weil ich sofort mit PayPal bezahlte, Username Golem, bekam ich von Adolf Kitzler folgende Beurteilung. Superkunde, schnell, zuverlässig und versucht, obwohl Jude, nicht zu handeln. Eventuell lade ich ihn nach meiner Geschlechtsumwandlung ins Café Käse auf einen Walzer ein. Noah hatte auch einen eBay-Namen. Er lautete Wrestler 45. Wrestler für Malgojata, Guinevere, Ethel etc. 45, klassische Noah-Eselsbrücke, für Kriegsende. Das hat er mir erzählt, als er ohne Raschnawalas Wissen, nur als Testkarabiner, auch als Geschäftsmann honoris causa muss man in Bewegung bleiben, die Fotos von unserem Buddha bei eBay reingestellt hatte. Mindestpreis 150.000 Euro, worauf ein einziges Gebot von einem gewissen Pol Pot Alive kam, das er lieber nicht akzeptierte. Und wofür stand die 69 hinter Peace for the Middle East? Bestimmt nicht für den Beginn des israelisch-ägyptischen Zermürbungskriegs. Eher für eine bestimmte Sextechnik, die, plötzlich fiel es mir ein, mein zurückgebliebener Noah in seinem zweieinhalbseitigen Romanfragment »Scheidung im Hilton« so verzweifelt, sehnsüchtig und anatomisch verkehrt beschrieben hatte, wie jemand, der sie nur aus Erzählungen kannte. Hatte vielleicht er selbst kurz vor seiner Enthauptung den Entführungsfilm hochgeladen? Hat er am Ende Noah, was für ein amüsanter galileischer 180-Grad-Gedanke, mit Gary und Tal das auffällig verwackelte, schlecht ausgeleuchtete Video in den Scharia 1-Studios gedreht? Und hat er extra seinen Good Life-Ausweis liegen lassen, als angeblich letztes stummes Lebenszeichen?
Der gerissene und hochtalentierte Irgi Weil hat es im Februar 1942 ähnlich gemacht. An ihn musste ich, wann immer ich selbst einen metaphysischen Raus hier Drang spürte, denken. Bevor er vor der Gestapo floh, legte er seine volle Aktentasche auf die rauchschwarze Brüstung der Karlsbrücke zwischen zwei todtraurige Geusche Heilige, damit die Deutschen dachten, er sei in die Moldau gesprungen, und danach hat er bis zum Ende des Kriegs Ruhe. Ich grinste, dann grinste ich nicht. Und wenn Noah wirklich nicht tot war und wir alle nur denken sollten, dass er für immer weg war? Unmöglich, unwahrscheinlich. Aber im Sinne meiner pathetischen Gershwin-Worte, tauch unter, komm nie mehr zurück, wäre das natürlich Teil eines perfekten Plans gewesen, wenn Noah einmal etwas richtig gemacht hätte. Peace for the Middle East, ohne Zahl, klang mehr nach Tal. Tal, der Self-Hater Schmelnik war, das hatte mir Noah mit eifersüchtigem Noah-Stieren bei unserem letzten Treffen im Café Balzac in der Chausseestraße erzählt, nicht unwichtig in der israelischen Friedensbewegung. Er war, hatte Noah zwischen den Zähnen hervorgepresst, die Mundwinkel rotfeucht von dem Red Singer-Tee aus meiner Tasse, hinter Amos Oz und Ritter Gurkenstein lange die Nummer 3 bei Shalom Aschaf. Das war die Reihenfolge, in der sie auch eine Weile bei Demonstrationen am Rabbinplatz und von Arik Sharons Haus in Ostjerusalem auftraten und Peace, Peace for the Middle East forderten. Tal war den anderen aber zu fanatisch. Sie, also vor allem der eingebildete Oz, sagte Noah, noch undeutlicher und neidischer, wollten Zionismus mit menschlichem Antlitz. Tal wollte Geschichte machen, denn er hatte Geschichte gespürt. Einmal im Februar 1991, als Saddams Scud, die Stinkbombe des Todes, Zitat Abu Lafir Schmelnik, Tals hysterische marokkanische Mutter, die Wand ihrer Wohnung in der Arlosorow-Straße durchbohrte und seinen straffen Golani-Arsch um ein paar Meter verfehlte. Das andere Mal in Gaza, bei einem Zwischenfall, über den er nie sprach, während seines jährlichen Reservisteneinsatzes, kurz vor dem paradoxen, aber nicht sinnlosen Friedensabkommen von Oslo im Sommer 1993. Noah hatte einen Hinweis auf das, was in Gaza passiert war, gekriegt. Oder besser gesagt, er hatte ihn sich genommen, in L.A. während seiner kurzen, erfolglosen Befreiungsphase, als er mit dem koketten alten Lou Harper plus Gary Tal Ethel und ihrem rotnasigen Fritz Alkohol Dunkenberg wie ein Schmock am Zuma Beach in Malibu rumsaß und drimmte oder auf den grauen, glatten, kalten Pazifik guckte und dachte, was ist das für ein seltsames Meer, was mache ich hier, warum fehlt mir Merafi immer dann, wenn ich denke, sie fehlt mir nicht, wie geht's gerade Nataschale? Die anderen fünf standen plötzlich auf und gingen irgendwo hin. Er wusste nicht, wohin, und dass sie weg waren, merkte er erst, als sie weg waren. Und weil er keine Fragen mehr ans Schicksal hatte und ihm super langweilig war, fing er an, heimlich in Tals fünfter Fassung von In Gaza ohne Gatkes zu lesen, einem grauen, roh zusammengehefteten Filmskript, das Tal wie absichtlich neben ihm auf der Decke liegen gelassen hatte. Tag, außen, ein israelischer Checkpoint an der Salah al-Din Road in Gaza. Eine weiße Vespa nähert sich zwei Soldaten, die an einem kleinen Klapptisch sitzen, Backgammon spielen und lachen. Auf der Vespa sitzt ein arabischer Junge, der trotz Augusthitze einen langen roten Schal um Hals und Gesicht trägt. Er wirft im Vorbeifahren einen Brandsatz auf die beiden. Einer der Soldaten fängt sofort wie eine Fackel Feuer. Der andere versucht, das Feuer mit einer Decke zu löschen. Dabei bekommt er einen epileptischen Anfall. Er fällt um und wälzt sich auf dem Boden. Als er zu sich kommt, liegt neben ihm eine schwarze, verkohlte Gestalt. Soldat 1. Wasser, Wasser, Soldat 2. Wäre eine Diet Coke auch okay? War das Tals eigene Geschichte? Meine nicht, dachte ich, während Noah wieder einen Schluck von meinem Red Singer-Tee nahm und das nasse Teeglas auf den Büchern abstellte, die er Lily the Pilly von mir in Tel Aviv geben sollte. Dann erzählte er, ohne sich zu entschuldigen, noch aufgeregter und eifersüchtiger weiter. Kurz nach Oslo wurde Tal radikal und richtig berühmt. Er wurde der panische Selbsthass, als den Noah und Ethel ihn kennengelernt hatten. Er zerstritt sich mit Oz und dem Rest. Palästina anerkennen? Das war ihm zu wenig. Einstaatenlösung? Das hieß heute Demagogie, morgen Holocaust Number 2. Ja, Tal wollte Geschichte pur. Er wollte, dass die Juden wieder in die Diaspora verschwanden. Den ruhigsten Ort unserer Geschichte. Haaretz Interview, 4.11.1996. Dieses Datum wusste Noelle auswendig. Denn nur dort waren sie seiner Meinung nach sicher vor der Hisbollah, vor iranischen Atomraketen, vor ihren eigenen Politikern. Und vielleicht wären sie dann bald gar keine Israelis mehr.
Nacht innen. Ein Zimmer in Hollywood Hills. Wir sehen im halbrunden Panoramafenster des Khan Mushroom Buildings das in der Nacht leuchtende Straßenschachbrett von Downtown Los Angeles. Davor sitzt ein unrasierter junger Mann an einem langen Norman Foster Glastisch und verbrennt in einer Messingschüssel grünlich-gelbe 70er-Jahre-Farbfotos. Auf einem der Fotos erkennt man das Gesicht eines anderen, lachenden jungen Mannes mit Sahal-Uniform und Kippa. Er steht in Jerusalem vor der Klagemauer und hält den ausgestreckten Mittelfinger nach oben in Richtung Himmel und Gott. Gleichzeitig nähert sich ihm von hinten ein wütender Yeshiva-Schüler, der ihm mit seinem Buch der Segnungen auf den Kopf schlagen will. Das brennende Foto rollt sich knisternd zusammen, wird schwarz und zerfällt. Der junge Mann im Khan Mushroom Building schluchzt, geht ins Bad und duscht so lange, bis der riesige Spiegel über dem Bulthauptwaschbecken aus Edelstahl beschlägt und Sätze in der Dunstschicht auftauchen, die jemand früher dort hingeschrieben hatte. Peace for the Middle East und Blas mir einen, Daphna. Abblende, Bridge over Troubled Water, Ende. Auf dem jetzt ebenfalls beschlagenen Badezimmerspiegel in der Swinemünder stand nichts. Wie auch. In meiner hübschen, schrecklichen, erinnerungsgetränkten Single-Wohnung in Berlin-Mitte war, bis auf ein gewisses Filmteam, das aber nur kurz bleiben konnte, seit über einem Jahr außer mir keiner gewesen. Zuletzt kam und ging Uritele für circa 30 Minuten. Sie hatte, als ich sie mit ihren Koffern die Treppe runterwarf, keine Zeit gehabt, irgendwas irgendwo hinzuschreiben. Während ich nun bedächtig das Wasser abdrehte, guckte ich dennoch kurz hoch. Doch, da stand was. Outdoor-Spritz gegen Saunakamera. Nein, natürlich nicht. Ich stieg übertrieben vorsichtig wie ein 70-Jähriger aus der Badewanne, wickelte den Brauseschlauch wie immer genau dreimal um den Wasserhahn und nachdem ich mein empfindsames Skrotum und alles andere langsam wie ein selbstverliebter Pavian abgetrocknet hatte, zog ich mich noch zögernder an und setzte mich im Wohnzimmer auf den rot-blau-orangen, dicken finnischen Kirsti Ilvesallo-Teppich. Leider konnte er nicht fliegen. Sonst wäre ich jetzt sofort durchs offene Fenster in die schwarze, staubige Novembernacht über Berlin hinausgerauscht, hätte ihn auf 10 Kilometer Flughöhe gebracht und wäre gesprungen. Ein Leben ohne Noah? Wie sollte das gehen? Ich hasste Horrorfilme, hatte aber heute Nacht auf YouTube einen Splatterfilm mit meinem besten Freund in der Hauptrolle gesehen, in der Rolle seines Lebens und Sterbens. Seitdem verwirrten immer wieder dieselben Fragen mein sonst so unverwirrbares, rabulistisches Schachspielergehirn. Hatten die Entführer Noale, nachdem die Kamera aus war, mit diesem langen Mamelukendolch wie Daniel Pearl langsam den Kopf abgesägt? Wie klang das Geräusch von geschliffenem Metall auf Sehnen und Knochen? War Noah wirklich schon tot? Oder kauerte er, semi-lebendig, gefesselt, orgasmuslos, in einer nach Kamelschweiß stinkenden Ecke eines Janjaweed-Zelts, weil die ungläubigen Gläubigen für ihn $1 Billion oder 51% an allen Pluto-Hotels oder beides wollten? Und OMG, würde ich auch etwas geben müssen? Noah, ich kenne nicht. Ich schüttelte mich, als hätte ich auf dem Markt von Guangzhou in eine rohe Schildkröte gebissen und machte zur Beruhigung die einzige Yoga-Übung, die ich kannte. Ich hatte sie mir selbst ausgedacht. Sie hieß 1000 Nadeln. Ich schob die Hände zwischen die gespreizten Beine, streckte die Beine aus, mein Körper ging hoch, ich zählte bis 8, 9, 10, dann konnte ich nicht mehr und während ich langsam nach unten sank und ein zartes, unerträgliches Glühen von den Handgelenken über die Ellbogen bis zu den Schultern wallte, spürte ich heimliches Hypochonderglück. Aber dann fiel mir, wer war ich, Bobby Fischer oder eher Dr. Watson, wieder etwas merkwürdig Ungereimtes ein und ich vergaß den euphorisierenden Schmerz. Noah stand neben seinen Entführern. Wieso kniete er nicht? Wieso trugen sie keine Masken? Und warum hatte das zitternde Bürschchen mit dem Dolch und dem allein vom Hinschauen ansteckenden Silberblick einen aufgemalten Groucho Marx-Schnurrbart? Und hatte nicht Knute über Noahs kleinen sudanesischen Hotel Schabesgäu erzählt, dass er diese eklige dritte Welt-Augenkrankheit habe? Und dann, mein armes jüdisches Gehirn konnte nicht mehr aufhören, mit sich selbst Schach zu spielen, waren da noch diese 5 tieftraurigen, tiefdunklen AU-Soldaten, die gar nicht so traurig waren. Das merkte ich daran, dass sie rauchten und lachten, und einer von ihnen tanzte eine Art afrikanischen Kasachok. Plötzlich umfassten sie sich an Schultern und Hüften und zogen Noah in die Mitte. Ihre Janjaweed-Todfeinde gesellten sich zu ihnen, und erst nach ein paar Minuten trotteten alle mit deprimierten Gesichtern auf ihren alten Platz zurück, so als hätte sie von hinten ein Regisseur kurz zusammengeschrien. Komisch, aber logisch. Das Ganze erinnerte mich an Dezember 1989, an die burlesken Bilder der rumänischen Revolutionäre in den Fernsehstudios von TVR Romania. Damals hatte man auch das Gefühl, man sähe die Marx Brothers in Bukarest. Aber am Ende war doch alles echt und ernst. Auch die Leichen der erschossenen Ceausescus in ihren verschmutzten schwarzen Wintermänteln. Okay, ich rieb mir todtraurig die immer noch angenehm brennenden Handgelenke. Okay, aber warum hatte Noah die ganze Zeit, 4:45, diese schwarze Plastikkugel im Mund, die er mit Ethel in L.A. als Sexspielzeug benutzt und später als Andenken mit noch ein paar anderen feinen Stutschkes Noah nach Tel Aviv mitgenommen hatte? Und wieso sah man auf seinen Lederhandfesseln das romantisch rote Logo von Liaison Dangereuse? Bevor ich mich mit mir selbst auf ein Patt einigen konnte, läutete das Telefon. Es machte ein Geräusch wie ein unzufriedenes Pferd. Wenn ich nur doch gewusst hätte, wie man bei meinem neuen Nokia N70 die Klingeltöne änderte. Lili Schächter, die rothaarige Tittenstute, so hätte Tal sie beschrieben, hätte er sie gekannt, aber vielleicht kannte er sie sogar. So wie Lili die brutale Uritele kannte, an die sie mich wovermäßig verpfiffen hatte. So klein und gemein war die Welt der Tel Aviver Bohème. Lili hatte mir an Yom Hatzmaut dieses dämliche, wiehernde Dingeling als SMS geschickt. Ich hatte es angenommen und seitdem musste ich bei jedem eingehenden Anruf an ihre breite Przewalski-Schnauze denken. Sie hoffte, ich fände es komisch. Sie hätte es besser wissen sollen. Als Lili de Pili stand sie dreimal im Jahr auf den Off-Bühnen von Florentin und Zvov Tel Aviv und dort lachte auch nie jemand über ihre Witze. Darüber machte sie Dafke-Witze, die keiner witzig fand. Und dass wir uns vor ein paar Monaten das letzte Mal via Skype und Webkamera gegenseitig zum Höhepunkt getrieben hatten, unterbrach ich sie kurz und sagte, »Stopp, Lili, ich muss dir was sagen.« »Ja, klar, für dich müsste man eine eigene Bracha schreiben. So göttlich und wunderbar bist du.« »Aber weißt du warum? Dein langes Kinn, dein Ballparadox von Über- und Unterbiss, deine großen traurigen Augen links und rechts neben deinen kleinen spitzen Ohren, das Geräusch, das du machst, wenn du kommst, das alles erinnert mich an Fury, den Hengst. Ich persönlich finde es nicht komisch, aber sehr sexy.« Ich hustete rhetorisch und starrte, als könnte sie mir wirklich direkt in die Augen sehen, auf den blau schimmernden Mac-Monitor. »Willst du das?« Dann mache ich dieses Fernsehgesicht, für das ich in Deutschland bekannt war. Dabei sah ich aus wie ein Mann, der intensiv, aber unvollkommen nachdachte. Die Leute mochten das. So fürchteten sie mich und meine ewigen Nazi-Verweise weniger. Meine untreue, internetgeliebte Lili Schächter mochte es nicht. Sie schlug ihren geblümten Altweiber-Bademantel Drohobitsch Frühjahrskollektion 1938 über ihren riesigen Brüsten und dem nackten Bauch zusammen und sagte, »Du kannst mich mal, du blöder deutscher Jude. Woher willst du wissen, was komisch ist? Ich hol mir lieber allein einen runter. Und das mit der Sauna, kleiner Jeckepotz, hättest du mir lieber nicht erzählt.« Danach unterbrach sie, diesmal für immer, die Bild- und Tonverbindung zwischen uns. Ich beendete auch noch schnell, was ich begonnen hatte, und dann begann ich, mich vor ihrer Rache zu fürchten. Warum hatte ich ihr bloß von der Causa Elster erzählt? Weil ich nicht allein mein einziger Mitwisser sein wollte. Und weil sie am anderen Ende der Welt lebte, dachte ich. Ich versuchte jetzt eine neue Yoga-Übung. Ich nannte sie Marterpfahl. Es funktionierte ganz gut. Das Telefon hörte auf zu wiehern und dann fing es wieder an. Der Marterpfahl war eine Hommage an den Gefangenen Noah, aber nur, wenn er wirklich gefangen war. Ich stellte mich, die Hände wie gefesselt hinter dem Rücken, im Flur an die Wand, presste die Stirn gegen die vielen kleinen sinnlosen Erhebungen der Raufasertapete, der einzige Schwachpunkt meines metrosexuellen Swinemünde-Schmuckkästchens, und verharrte so, bis ich das Gewicht meines ganzen Körpers nur noch zwischen Schläfen und Nase spürte. Von dort setzte sich das schöne Auer angenehm unangenehm bis zu meinen verhornten und sonst so gefühllosen Sohlen fort. Dabei dachte ich darüber nach, wie viel Geld ich hatte. Auf meinem Konto bei der Berliner Filiale der Stadtsparkasse Birkenau war nichts.
Bei der UBS Winterthur lagen ein paar vergessene Tausend mit 2 Angsthasenprozent Zinszuwachs im Jahr oder so. Nein, ein Shylock war ich nicht. Ich arbeitete ehrlich für mein Geld. Ich grub meine größten Lügen aus und verkaufte sie anderen als Wahrheit. Ich konnte mir nicht erlauben, mit meinem Verdienst zu spielen. Bei Typen wie mir, Chomsky, Kafka, Abi Ofarim, konnte die geheuchelte Weltteilnahme jederzeit rauskommen. Würde ich trotzdem oder gerade deshalb für nur ein paar Euros übrig haben, wenn Merav mich darum bitten würde? Die Frage stellte sich zum Glück nicht. Erstens, diesen 152 Zentimetern Liebe und Wille zur Macht gehörte seit Noahs kalifornischem Pro-Edel-Schwur alles, was vom automatischen Schleumelvermögen übrig geblieben war. Zweitens, ich war auf einmal sicher, dass die Darfur-Entführung ein einziger großartiger Hoax war. Drittens, konnte es eigentlich eine gelungene Noah-Forlani-Aktion geben? Nein, das war nicht vorgesehen. Das Telefon hörte nicht auf zu wirren, jemand rief zum 4. oder 5. Mal an. Wenn ein Telefon klingelt, ja, klingelt, was sonst, werde ich altmodisch. Ich denke dann immer, ich sollte abheben, es könnte eine schlechte Nachricht sein. Einmal wollte ich mit der Zeit gehen und ich hob einen ganzen Tag nicht ab. Das gab mir das gute Gefühl, so unverbindlich und solitär zu sein wie ein furchtloser Goy. Nachts um 1 war dann der greuße Schleumel Forlani tot. Und ich hatte nicht, wie Noah sich gewünscht hatte, jeden seiner letzten Atemzüge live mit angehört. Dabei war ich noch mittags, das machte ich oft, bei den Forlanis zum Essen gewesen. Schäferkampsallee, Ecke kleiner Schäferkamp, 6 Spuren von Ost nach West, 4 Spuren von Süd nach Nord, alle Fenster nach vorn raus. Der polnisch stilllose Schleumel hatte dieses bedrückend rechteckige Gebäude Anfang der 70er Jahre bauen lassen. Es hatte die dunkelgraue Betonfassade eines westdeutschen Spuk- und Spekulationsobjekts aus der Ölkrisenzeit. Die Forlanis, Tekla und ihr Bein lebten in 2 zusammengelegten Wohnungen im 3. Stock, eingerichtet in diesem universalen jüdischen Barock. Hellgrüne Samtsofa und Sessel, Kommoden aus nussbraunem Holz, über denen dramatische Ölbilder von Rabbinern und Cheder-Einpeitschern hingen, ein riesiger Fernseher und altrosafarbene Frotteeschonbezüge über den Badezimmerhockern und dem Toilettendeckel mit dem zu kleinen Loch. Die Stockwerke darunter waren zum dreifachen Quadratmeterpreis an den Eimsbütteler Turnverein vermietet, durch dessen doppelte Milchglastür kleine deutsche Nachkriegsmänner mit Brillantine im fadenscheinigen Haar, grünblauen Bartschatten, Lederflecken auf den Händen und morgendlicher Bierfahne raus und reingingen. Genau über den Forlanis lebte ein Polizist mit einer dünnen, ängstlich lächelnden Frau. Ich traf ihn nie, wenn ich zu Besuch kam. Aber dafür sah ich im Treppenhaus oft Tekla beim Bonan, so tief nach vorn gebeugt und schwankend wie ein Storch auf einem Schornstein während eines Sturms. Der Polizist hieß bei den Forlanis nur Frank, der Poliziant. Das ewig verlegene Haar seiner Frau hatte die Farbe von vertrocknetem Gras und ihre Stimme klang atemberaubend schön, wenn sie nach Papi rief. Das machte sie oft und es gab im 3. Stock viele Theorien darüber, warum. Auch an diesem Mittag, wenige Stunden bevor Schleumel Forlani, der Überlebende des Ghettos von Butschatsch und der berühmten Heschbond-Schießerei von München 1968, sein 7. Leben aufbrauchte und ich Noahs verzweifelte Anrufe zu ignorieren begann, wurde über die Schreie der Nachbarin diskutiert. Schleumel kriegte davon nichts mit. Er trug gerade den Todeskampf mit seiner Prostata im Schlafzimmer aus. Dann stand er plötzlich im Salon am langen Esstisch und blickte an uns allen vorbei auf den ihm zugeteilten Platz in der Gehenna. Er war nur noch das ausgehöhlte Nichts eines einst großen, humpelnden, aber galizisch starken, braungesichtigen jüdischen Supermanns, der sich 83 Jahre lang nahm, was er nehmen konnte, aber auch großzügig gab. Ich hatte noch nie vorher einen Toten gesehen. Schleumel, der mit halbgeschlossenen Augen, weißen Lippen, weißen Wangen, langem weißen Nachthemd über den dünnen Beinen wie ein Schlafwandler seinen Stuhl suchte, war ein lebender Toter. Er sah uns nicht, er sagte nichts und es war ein Wunder, dass er den Stuhl, auf dem er sein halbes Leben gesessen hatte, beim Hinsetzen nicht verfehlte. Ich sagte gerade, hör zu Noah, ich denke, Frank, der Poliziant, schlägt sein dürres Meidele, was sonst? Noah unterbrach mich und sagte, das sagst du nur, weil du... Nein, sagte ich, nicht weil ich... Außerdem, du wurdest auch.
Ich überlegte, wie ich es vor Frau Forlani und Thekla sagen sollte, damit nur Noah mich verstand. Du wurdest auch von deinen kaschubischen Amazonen flagelliert, oder nicht? Na, na, sagte Noah auf Noah-Wienerisch, und dann sahen wir beide gleichzeitig zu Schleumel hinüber, der gerade anfing, mit dem leeren Löffel aus dem leeren Teller unsichtbare Hühnersuppe zu essen. Danach nahm er das Messer und die Gabel, begann das Fleisch zu schneiden, das es nicht gab, und schob es, wie an Fäden gezogen, in seinen hängenden Wachkomermund. »Schleumele«, sagte Frau Forlani, und ihre dümmlichen blauen Polakinnenaugen, O-Ton Noah, füllten sich mit noch mehr wässrigem Blau. »Schleumele, bitte, willst du nicht etwas Richtiges? Thekla hat auch Schnitzel gemacht.« »Lass ihn, Mama«, sagte Noah, halb streng, halb ängstlich. Er guckte mich an und fuhr sich mit dem ausgestreckten Daumen über die Gurgel. Der Satz, den er dachte, aber nicht sagte, lautete: »Seine Henkersmahlzeit, stimmst du mir zu, Karubinerchen?« Das gab mir, dem alleswissenden und nie etwas vergessenden Karubiner Junior, kurz die Gelegenheit, mich an meine Beschneidung zu erinnern. Sie fand, die Henkersmahlzeit bestand aus zwei Valium am Abend davor, 300 Meter von der Schäferkampsallee entfernt, im St. Elisabeth Krankenhaus statt, an einem sonnigen, windigen Hamburger Selbstmordtag. Ich war 16 und in Vollnarkose, und als ich aufwachte, hatte ich zwischen den Beinen eine riesige, blutige Mullbinde. »Noah, du dämlicher Städtelkacker«, dachte ich wütend, »warum hast du mich überredet, das zu tun?« »Und, Scheißwover, blöde Mamasche, warum habt ihr mich nicht schon in Prag zum hundertprozentigen Juden gemacht, ihr Feiglinge?« »Weil man«, sagten sie, wenn ich sie das sonst fragte, dumm und hörig wie ein Kind, das ich nicht mehr war, »im Bolschewismus nie wusste, wann der nächste Kosak oder Kommunist kommt, der einem feinen jüdischen Jungen wie dir die Hose runterzieht, damit er weiß, ob er den richtigen abführt.« »Okay«, dachte ich, benommen von zu wenig oder zu viel Fentanyl. »Mit der Antwort muss ich leben.« Ich nickte schwach, prüfte den Sitz meines Verbands und schlief wieder ein. Ich habe in diese Version dann noch bis zum Erreichen meiner kabbalistischen Reife geglaubt, also bis ich fast 40 wurde. Und warum danach nicht mehr? Weil es im Internet nicht nur die STB-Nummer von Wover dem Schrecklichen gab, sondern auch seinen Artikel »Der Arbeiter ohne Vorhaut«, ein antijüdisches Manifest, aus dem La Fronta, 30.10.1956, zweiter Tag der Sinai-Kampagne, den ich dort bei einer meiner Anti-Agenten-Recherchen fand. Oder war das auch nur ein besonders geschickter Maranen-Move von Karubiner Senior? »Petzkele«, sagte Frau Forlani, »willst du dich nicht wieder hinlegen?« Thekla meldete sich auf Bayerisch. »So, Herr Forlani, jetzt geh mal. Ich mach Ihnen das Ehebett noch schön luftig, gell?« Und weil sie, das rote, schnurrbärtige Greisinnengesicht mit Angstschweiß bedeckt, nicht so schnell ihre Krücken fand, sprang sie auf ihrem Bein quer durchs Wohnzimmer davon. Noah sagte beleidigt, »Ich dachte, ich bin Petzkele.« Er sah unter den Augen und um die Nase sehr schlecht aus, grau, fast schwarz, wie nach einer ordentlichen Malgojata-Packung, die ihm nichts gebracht hatte. Er presste die Faust in den offenen Mund, das heißt, er deutete es nur an. Grrr. Plötzlich begann Schleumel zu reden. »Ebet, was für ein«, sagte er mit seiner normalen, gesunden, dunklen Mobsterstimme, schaffte es aber nicht, den Satz zu Ende zu führen. »Thekla, du bayerische Neweile! Bleib hier, ich halte dort sowieso nicht mehr aus. Ah, so eine Narrigkeit. Mir ist es in diesem Schlafzimmer nur einmal gekommen und das unbedammte Ergebnis sitzt hier. Hier, unser Pupkele. Stimmt?« Er meinte natürlich seinen geliebten, verhassten Sohn Noah. Karikatur und zugleich etwas feinere Variante seines groben männlichen, ukrainischen Y-Chromosoms. Und vielleicht sah er ihn darum nicht an. Er ignorierte aber auch seine ungeliebte, verhasste Frau, die als Nächste an die Reihe kommen würde. Batscheva Fruma Forlani, geborene Zirkelstein, Tochter von Mordechai Motke Zirkelstein, dem einzigen jüdischen Furzartisten in der ganzen KUK-Monarchie, den sie in Butschatsch Motke der Tuches-Caruso nannten. Wenn die jungen Männer aus dem abschüssigen, schmutzigen Judenviertel unterhalb der Mühle des Grafen Potocki am Schabes in ihren schwarzen, engen Röcken und Pelzmützen von Feigl und Co. im Topolki-Park an ihm vorbeiliefen, machten sie mit aufeinander gepressten Handflächen ein lautes Windgeräusch
und guckten unbeteiligt in den tiefen, immer irgendwo anders rot-orange verfärbten galizischen Himmel. Und im Café Marat bekam er immer nur einen Platz an dem Fenster, das sich auch im Winter nicht schließen ließ. Motke der Tuches Caruso war ein gespaltener Mann. Im Zirkus Knie war er, neben den Tigern und Löwen, die wichtigste Nummer. Der Direktor sagte ihn mit den Worten an: »Damen und Herren, jetzt kommt was, das Sie noch nie gesehen und gehört haben. Halten Sie sich während der Vorstellung bitte die Nase zu. Wenn Sie demselben Glauben angehören wie Maurice, unser berühmter Pariser Petomane, wird es Ihnen wegen der Größe Ihres Organs allerdings nicht möglich sein. In diesem Fall können Sie ja schneller mit dem Applaudieren anfangen. Allez, Motkele!« Dann betrat Motke die Arena, bückte sich und blies mit Hilfe seines unerschöpflichen Methanvorrats Walzer von Tschaikowski, Lehár und Strauss oder imitierte den Kanonendonner der Schlacht von Austerlitz. Er liebte das, denn er hatte ein sehr jüdisches Hobby zum Beruf. Unglücklich machte ihn aber die Heuchelei der Butschatscher. Hätten sie nicht auch gern mit ihren Ärschen Musik gemacht? Noch schlimmer als Motke traf es seine Tochter Froma. Sie furzte auch viel, auch öffentlich, aber sie konnte überhaupt keine Melodien. Der unwählerische Schleumel hatte sie trotzdem nach dem Krieg geheiratet. Vor dem Krieg war er einer der jungen Männer gewesen, die im Topolki Park ihren Vater nachmachten. Als 1945 FF von den meisten jungen Butschatscherinnen nur noch Asche und Matsch übrig war, musste es aber Froma sein. Sie hatte unter einem Schuppen im Hof der Mühle des Grafen Potocki überlebt. Den Schleumel wollte echte Butschatsch-Kinder haben und das ging nur mit einer echten Butschatscherin. Dass er neben diesem kleinen, fetten, ewig schwitzenden Ungetüm mit Speckrollen in Nacken, Schenkeln und Gesicht und in farblosen, heulsosen Augen nur ein einziges Mal einen halben zustande bringen sollte und sonst nichts, hatte er vor der Hochzeit zwar geahnt, aber nicht wirklich geglaubt. »Einmal in 50 Jahren«, sagte Schleumel zu Froma und sah sie immer noch nicht an. »Und dabei kommt so ein Nebbig wie unser Noah heraus. Aber weißt du, Fromski, egal ist egal. Ich habe so viele andere gehabt, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wie viele es waren. Ich weiß wirklich nicht, warum sie mich alle wollten. Gib mal Kick, wer hier redet, der schiefe Schleumel von Lani mit dem verwachsenen Fuß und den 18 Millionen. Ah, ich weiß, was ihr jetzt alle denkt.« »Aber es muss auch etwas anderes gewesen sein, nein? Du hässliche Kröte hast meinen Schmendrick noch nie gesehen, wie er wirklich ist. Der große Schleumel von Lani heißt nicht nur so, weil er von den Zehen bis zur Schädelspitze 185 Zentimeter misst, die versteißt.« Während Schleumel, immer noch ins große Nichts zwischen mir und Noah stierend, vor sie hin redete, hüpfte Tickler an den Tisch zurück und setzte sich ächzend hin. In den Gläsern ihrer riesigen plastikgelben Krankenkassenbrille reflektierte der böhmische Kristalllüster über ihr, der jetzt leicht zitterte. Frau Forlani, ihr weißes Haar klebte an ihrem Hinterkopf, als wäre sie eben selbst aus dem Bett gestiegen, tat so, als hätte Schleumel nichts gesagt. Sie schmatzte, aber sonst war sie ganz still und rollte zwischen Daumen und Mittelfinger ein Stück von dem grauen Edeka-Brot hin und her, das es bei den Forlanis immer gab. Als sie fertig war, ließ sie das kleine Brotkügelchen auf die weiße Tischdecke fallen und schnippte es mit dem dunkelrot lackierten Nagel ihres kurzen, kräftigen Zeigefingers vor und zurück. Dann lächelte sie, wie ich sie noch nie lächeln sah. Wie ein Mensch, der weiß, dass er etwas Großes geleistet und nicht bloß ab und zu in der Mönckebergstraße im Schlussverkauf ein paar günstige Schuhe gekauft hat. Schließlich sagte sie, ohne von ihrem Brotkügelchen aufzusehen: »Hör auf, Schleumel. Ich weiß sowieso alles. Glaubst du, die Überwachungskameras in deinem Büro am Klosterstern waren nur an, wenn das rote Lämpchen leuchtete? Ich hab auf dich genauso gut aufgepasst wie auf Noahle.« Noah steckte sich wieder die Faust in den Mund und diesmal biss er wirklich drauf. Grrr! Schleumel, von dem er diese Wutgeste gelernt hatte, machte das nicht. Er sagte, dabei stand er so langsam und leicht auf, als würde er die Hülle, die er noch war, davongeweht werden: »Ich weiß, dass du alles gesehen hast. Genau das hat meine Meidelach assoi scharf gemacht.« Sofort war es aus mit Froma Forlanis kurzer Periode der ehelichen Überlegenheit. Sie ließ den schweren Kopf auf ihre riesigen, weichen Brüste sinken und die sanken gleich noch mehr mit. »Rabbi Shimon Bar Tzadzik sagt«, flüsterte Schleumel in bösartigem Moll,
oder war es unser Rabbi Balaban mit dem gefälschten Rabbinerzertifikat. Jedenfalls sagt der Rabbi, wer es nicht in seinem Hause macht, sollte es trotzdem tun.
Er setzte sich wieder in Bewegung zurück in Richtung Schlafzimmer und Thekla sprang auf, fasste ihn am Ellbogen und stützte ihn.
Und darum hatte ich, fuhr Schleumel fort und drehte sich plötzlich zu seiner Frau um und sah sie sehr direkt und diesseitig an. Ab und zu so viel Nachts dort oben, wenn Frank der Polizist nicht da war. Papi, Papi, genau, du blöde Gans, Papi, das war manchmal ich.
Als dann 12 Stunden später Schleumels Herz für immer stehen blieb, saß Frommer neben ihm, hielt leidenschaftslos seine weiße, rissige, riesige Hand und weinte nicht. Beim 5. oder 6. Klingeln verließ ich den Marterpfahl, das schöne Auer verließ langsam mich. Ich taumelte auf leicht prickelnden Yogasohlen, die Stirn noch rau und heiß, hinter dem Wirren des Telefons her ins Schlafzimmer, warf mich wie ein 15-Jähriger aufs Bett und hob ab. Im Display stand Noah Villa. Es war Merav, Noahs Froma. Sie und ich hatten schon vor ein paar Tagen telefoniert, morgens um 4. Sie hatten mich dafür beschimpft, dass alles meine Schuld sei. Noahs Reise nach Afrika, die Entführung, die Edelaffäre und sie erwähnte auch die kaputte Wasserreinigungsanlage ihres Swimmingpools, den toten Gecko, den ihre beiden Mädchen im Gartenhaus gefunden, gebraten und aufgegessen hatten, den syrisch-deutschen Nichtangriffspakt, den blöden Dachs, der sie und ihren verrückten Finanzberater Nadav Orenfels verrückt machte. »Und für deine 152 Zentimeter kann ich auch etwas?« hatte ich gesagt und sie legte nicht auf, sondern schrie, »Nein!« »Sehr witzig. Natürlich nicht. Im Kibbutz Kfar Nabokov sei ein 1,5 Meter Körpergröße sogar das historische Maximum gewesen. Stell dir vor«, hatte sie zum Schluss gesagt, »ich war immer die Beste im Basketball.« Dann legte sie wirklich auf. Was wollte sie jetzt? Sollte ich mich am Lösegeld beteiligen? Würde sie mir weiter Vorwürfe machen? Hatte sie Neuigkeiten von Noah? War Noah tot?
»Ellen Soli, wie geht's? Merav?« »Nein, ich bin's, die fette Edeluhrmacher, die den lieben, dummen Noah Forlani überredet hat, auf sein ganzes Geld zu verzichten. Aber ich hab mir die Stimmbänder umoperieren lassen und darum klinge ich heute Morgen wie Merav, seine kleine Affenfrau, der jetzt die ganze Kohle gehört.«
»Merav, was soll das?«
»Das ist Humor, das ist kranker Noah und Soli-Humor, keine Tabus und eine Tonne Menschlichkeit, nachon? Das hab ich von euch.«
»Das ist nicht sein Humor.« Ich versuchte, meinen Bruder und Freund wie ein Mann zu verteidigen. »Wenn überhaupt, dann hat er das von mir. War das schon wieder so ein Witz, du Schmuck?«
So aggressiv hatte ich Merav noch nie erlebt. Ich stellte sie mir in Herzlieb Pituach, in dem Davidstern gelben Wombchair von Saarinnen vor, den Noah ihr einmal zum Hochzeitstag geschenkt hatte. Sie verschwand, vor Wut hin und her schaukelnd, immer wieder mit ihrem kurzen, männlich flachen Oberkörper und ihrem kleinen Hintern in dem riesigen Sessel. Das schwere, uralte Motorola-Telefon in ihrer Kinderhand, das Noah aus der Schäferkampsallee gerettet hatte, zog seitlich an ihr wie ein Stein, die kurzen Beine baumelten arrhythmisch über dem Sitzrand und berührten nicht den Boden. Merav, hatte mir nur einmal gelangweilt erzählt, fand den Womp-Chair ganz okay, aber der Tank-Chair von Aalto wäre ihr lieber gewesen. »Nächstes Mal, Liebling«, hatte er sie getröstet und sie sagte, »Nein, lieber ein Luschen-Freud-Ölporträt von dir und mir, Bubile. Und nimmst du mich jetzt kurz mal auf die Schultern und trägst mich wie ein Leierkastenmann sein Äffchen in unserem schönen Haus herum?« Noah hatte, seit er unter der Chuppa im Joan Rivers Festsaal des Tel Aviver Hiltons zuerst dreimal das Glas nicht zertreten und sich beim 4. Versuch in den Knöchel geschnitten hatte, Merav zu jedem Hochzeitstag etwas geschenkt. Das war nicht die Schule des cleveren Schleumel, das hatte er in »Geld ist alles«, dem Eheratgeber für den klugen Juden von Rabbi Balaban gelesen, von ihm persönlich nach seinem Hamburger Sexskandal Rauschmiss in einem ungenannten Lichtensteiner Sanatorium verfasst. Schleumel selbst hatte sich mit seiner Ehefrau nicht so viel Mühe gegeben. Fruma Forlani besaß kein eigenes Konto, keine Kreditkarte, keine EC-Karte. Dafür warf er sie manchmal nachts aus dem Bett, wenn sie ihn nervte, und sagte, »Das Bett gehört mir. Ich habe es bezahlt.« Merav Forlani kriegte dagegen mal eine Herren-Rolex mit Diamantenzifferblatt, mal einen schwarzen VW Touareg mit erhöhtem Gaspedal und Teleskopschaltknüppel
und in diesem Jahr schließlich sein ganzes Geld, seine Pinke, Schleumels Blut und das Blut der Goyim, die er seit dem 8. Mai 1945 so ungern, aber effektiv gemolken hatte.
»Fick meine Frau, Goldmann«, sagte Merav.
»Was?«
»Ich hab einen von seinen Zetteln gefunden, unter dem Bett, in seiner alten Y3-Jogginghose. Und auf diesem kleinen, fettigen, zerrissenen Stückchen Papier stand die Inhaltsangabe deines nächsten Romans. Sowas Perverses kannst nur du dir ausdenken. Machst du vielleicht gemeinsame Sache mit Rami, dem flutschigen Mädchenhändler, du Raffarsch?« Die kleine, aber kernige Merav machte mit dem Kiefer ein Geräusch, als hätte sie die Wirbelsäule eines Geckos durchgebissen. Dann wiederholte sie das Geräusch, etwas leiser, und das erinnerte mich daran, wie sie mir mal am Gordon Beach, wo wir mit ihr und Noah und ihrem Mädchen Number One waren, orittelehaft israelisch befahl, ich solle mich kurz so hinstellen, dass Mädchen Number One Schatten kriegte. Ich sagte, ich sei kein Sonnenschirm, sie soll sich ficken. Worauf diese kleine, kräftige, männliche, zionistische Pionierin der zweiten Generation einen kurzen, seltsamen Laut machte und dann zu heulen anfing. Es war, glaube ich, der Unabhängigkeitstag 2001. Über dem Häuschen des Bademeisters flatterte eine schwarze Flagge, aber das unruhige Mittelmeer war voll mit lachenden Baden des Sabres. Am gleichen Abend hatten Noah und Merav in ihrem Ehebett Autostopp gespielt. Aber diesmal war sie der brutale LKW-Fahrer und er die zarte Anhalterin.
»Du hättest nachdenken sollen«, sagte ich mit gepresster Stimme und bekam Bauchschmerzen. »Was?« »Du hättest deinen Kopf kräftig schütteln und auf einen Einfall warten sollen. Sein Haus, sein Bett, seine Hose, sein Zettel. Bist du blöd, Merav, oder nur verwirrt, weil Al-Qaida Afrika gerade das übrig gebliebene Ei deines Ehemannes grillt? Ich sag dir, worum es darin geht, und du sagst mir, wer sich sowas ausdenkt, mein Noah oder du?«
Nein, sie weinte nicht, sie war in Kampfstimmung. Sie wäre allein die Golanhöhen hinaufgerannt und hätte aus Kuneitra einen blutigen Haufen Steine gemacht.
»Entschuldige, ich muss mal, darf ich, während du es mir erzählst?«
»Nein«, fauchte sie, »vergiss es.« Dann erzählte sie mir, während ich stumm kleine Stresstränchen in den Augen mit meinen Magenkrämpfen rang, Noahs Zettelgeschichte. Ein Mann und eine Frau. Sie leben in Herzliya-Pitoach in einer Villa, die Millionen von Euros gekostet hat. Der Mann ist ein märchenhaft reicher deutsch-polnischer Erbe, die Frau die römische Hündin in Menschengestalt. Er will, dass die Deutschen ihre historische Schuld begleichen, indem sie allen Armen der Welt helfen, eine GmbH oder KG zu gründen. Sie hätte gern 7 Brüste und an jeder ein Kind von ihm. Er kann und will nicht, weil er sich von iranischen Satelliten, von den Videokameras seiner Mutter und sich selbst beobachtet fühlt und er sucht jemanden, der es für ihn macht. Er findet ihn, er heißt Pesach Goldmann und hat einen ungewöhnlich kleinen Penis.
»Aua, aua«, sagte ich, als sie fertig war. Ich hielt mir wie ein 6-Jähriger den Bauch, dann legte ich mich mit dem Bauch nach unten auf meine kostbare 2000-Euro-Matratze, weil Mamascha, als ich noch ihr Sohn war, mir das so beigebracht hatte. Sie, die scheinheilige Vovo-Kollaborateurin, hatte immer gewusst, dass meine Gastroenteritis nur Psycho war. Es half auch jetzt wieder nicht. »Fuck«.
»Was?«
»Nichts. Hast du schon mal was von mir gelesen, Merav Forlani? Post aus dem Holocaust, die Rubinas, meinen Kleist-Essay in der New Republic? Nein. Fick meine Frau Goldmann ist nicht von mir. Mein Noah hätte nie so eine Idee gehabt. Das hast du dir ausgedacht, du perverser Deutscher. Du hast es auf irgendeinen Wisch aus deinem Mülleimer gekritzelt und ihn in seine Hose gesteckt.«
»Kann ich jetzt auflegen, Merav? Mir geht's nicht gut. Mein bester Freund ist in Lebensgefahr und ich habe wegen meiner schweren Kindheit im Bolschewismus ein ziemlich übles Magenproblem. Beweis mir, dass das seine Notizen sind. Steht auch auf der Rückseite etwas? Warte. Ja. Merav in den Arsch treten, hier das Haus und den Rest überschreiben und zu Ethel ziehen. Okay, kann ich jetzt endlich auflegen?« Es wurde still, sehr still. Ich schob mich, erschöpft wie Noah F. nach 2 Monaten Geiselhaft, zum Rand meines Oritele King-Size-Betts, zählte bis 10, stand auf und ging, das Telefon in der leicht zitternden Hand, in Richtung Bad. Dabei vertiefte ich mich mal, wieder freudlos, aber interessiert, in die Vergangenheit. Wenn ich in der Hartungsstraße nachts nach Hause kam, musste ich im langen Sanduhrflur dicht an der Wand entlang schleichen, damit der alte Parkettboden nicht im Takt des Gefangenenchors aus Nabucco knackte und Vova weckte.
Vova wusste zwar, dass ich immer sehr spät aus dem Vienna oder dem nach acht nach Hause kam, und am liebsten hätte er mich gar nicht erst gehen lassen, aber verhindern konnte er es nicht mehr, seit er einmal zu oft die Tür von innen abgeschlossen hatte. Das war an einem extrem verregneten schwarzen Hamburger Mörderabend gewesen. Ich hatte die Tür, überrascht vom eigenen Mut, wieder aufgesperrt. Er griff mich von hinten wie ein betrunkener Schäges an. Ich drehte mich erschrocken herum, gab ihm unabsichtlich mit dem Ellbogen einen Schlag gegen die Egon-Bar-Brille und das massive graue Gesicht. Und seitdem prügelte Vova der Schreckliche mich nicht mehr. Trotzdem hätte ich ihn nachts ungern in unserem Flur getroffen. Der beleidigte Ausdruck in seinen untreuen Eulenaugen hätte mir schon gereicht. Oder der Anblick seines Schmocks, dem vielleicht, wie so oft, aus seinem englischen Pyjama raushing, nachdem er eben noch mit Mamascha gespielt hatte. Bin ich eigentlich der Einzige, der ständig an damals und Sex in der eigenen Familie denken muss? Auch jetzt drückte ich mich wieder bei jedem Schritt an die kalte Wand. Ich strich angewidert über die verhasste Raufasertapete und wartete darauf, dass Papascha vor mir auftauchte. Merav, da und doch nicht da, 3000 Kilometer entfernt in Israel, schwieg noch immer. Dann murmelte sie, »Merav in den Arsch treten, so, so, Bubile. Ich bringe ihn um. Nein, ich bringe mich um. Und dann die Mädchen. Nein, ich meine andersrum. Was rede ich?«
»Hast du Nachrichten aus Darfur?« sagte ich. Ich fragte mich plötzlich sehr ernsthaft, ob man im Kibbutz Kfar Nabokov als Kind gelernt hatte, stark zu sein. Oder eher hysterisch, so wie in der Italska und in der Hartungsstraße. Ich war das erste Mal auf eine Antwort von Noahs Ehefrau gespannt.
»Hast du?«
»Nein, nichts.«
$1.001.50
»Was?«
»Gestern Abend waren zwei Typen von Mossad da«, sagte sie. »Ein kleiner Dicker und ein großer Dicker, beide im superteuren Outdoor-Look. Sie haben gesagt, der Außenminister sagt, Israel hat kein Geld für einen reichen Jecke, der seit Jahren hier lebt, aber mit seiner schmutzigen Shoah-Dividende nur zweitklassige Dritte-Welt-Projekte unterstützt.«
»Warum waren die so dick? Früher wären sie nicht so dick gewesen. Kein Wunder, dass wir einen Krieg nach dem anderen verlieren. Der Große hat, bevor sie gingen, gesagt, dein Mann hätte uns einmal einen Panzer oder eine Raketenabschussrampe kaufen sollen. Dann hätten ihn unsere Jungs in 2 Stunden rausgeholt.«
»So vital, ihr zionistischen Blödmänner?« dachte ich sauer.
Ich sagte, »Und was hat der kleine Dicke gesagt?«
»Wenn du uns einen bläst, sehen wir, ob wir trotzdem etwas für ihn tun können.«
»Nein.«
»Wieso nicht? Weil ich so klein und hässlich bin? Er war's doch auch, du Schmock.«
Ich war jetzt endlich im Bad. Ich setzte mich, nachdem ich den Wasserhahn und die Dusche so fest zugedreht hatte, dass Merav sie nicht tropfen hören würde, auf meinen warmen finnischen Birkenthron. Ich war happy in einem sehr körperlichen, ursprünglichen Sinn. Aber ich machte noch nichts. Dafür war das Mikrofon meines neuen drahtlosen Panasonic zu gut. Vova, dachte ich leicht seitlich gekrümmt, legte sich in solchen Situationen schon lange keine Zurückhaltung auf. Seit Mamascha weg war, nahm er das Telefon überall mit, wahrscheinlich um nicht zu verpassen, wenn sie sich endlich mal wieder bei ihm meldete. Der Klang der Hartungsstraßentoilette war übrigens dumpf, hallig und familiär. Ich traute mich trotzdem nie, Vova zu fragen, wo er gerade war, wenn er dort abhob. Das war zu intim. Da hätte ich ihm lieber noch mal mit dem Ellbogen eine verpasst.
»Weißt du«, sagte Merav, nachdem sie der Eidechse in ihrem Mund den Schwanz abgebissen hatte, weinerlich, »weißt du, als er nur noch ein Ei hatte, habe ich trotzdem mit ihm ein zweites Kind gemacht. Als sein Vater starb, habe ich mit seiner Mutter und Thekla wochenlang Kanaster gespielt und bin mit ihnen in diesem ewig nebligen Hamburger Park, wie heißt er nochmal, immer im Kreis rumgelaufen, damit sie zu müde sind, um deprimiert zu sein.« Sie seufzte lamoyant, ersterbend, unisraelisch. Als er sagte, er kann nur, wenn er sich in einem dreckigen Hemd aufs Bett setzt und so tut, als sei er ein ekliger LKW-Fahrer, hatte ich trotzdem meinen Orgasmus, obwohl ich wusste, dass er etwas ganz anderes will. Als er mich an das Arschloch Rami verkaufen wollte, habe ich so getan, als sei es deine Idee. Das tue ich bis heute. Und als er mich, sie machte das lächerliche, winselnde Geräusch eines weinenden Vorschulmädchens, als er mich aus L.A. anrief und sagte, er will zurück zu mir, habe ich gesagt, klar, kein Problem und bring deine schmutzige Wäsche mit. Und als er dir, dachte ich so eindringlich, dass man es von Berlin bis nach Herzliya-Bitur hören konnte, ein paar Wochen vorher aus L.A. geschrieben hatte, dass er dir sein ganzes Schleumelvermögen überschreiben will, kam dein Ja genauso schnell.
»Ich weiß, was du jetzt denkst, du Schmock«, sagte sie. »Na und? Es waren lange Jahre der Unterwerfung. Manches holt man sich manchmal zurück, mit Zeichel und Glück.« »Ich war sogar mit seiner kindischen Trennung Leitidee einverstanden. Das weißt du doch auch, du lächerlicher Noah-Freund. Vielleicht war dieser Einfall von dir. Weißt du, wie traurig ich war? Ich bin sogar einmal heimlich in seine Single-Wohnung in der Slotopolski gefahren. Ich habe mich auf sein Nakashima-Egoistenbett gelegt, habe mich mit seiner Simpsons-Decke zugedeckt, habe mich einen ganzen Tag ungeduldig gewälzt, habe wie eine vergessene, hungrige Katze abwechselnd auf die Tür gestarrt und auf die Garderobe mit seiner kalifornischen Bondage-Sammlung und habe gehofft, dass er kommt. Aber als er kam, habe ich geschlafen oder so halb und er ging wieder weg, ohne mich zu wecken.
Komm zum Punkt, dachte ich. Die heiße, schmerzende Stelle, genau ein Fingerbreit unter meinem Bauchnabel, wurde immer größer, mein Körpergedächtnis sprach so laut mit mir wie lange nicht mehr.
Ich sag dir jetzt, was ich zu den beiden Typen von Mossad gesagt habe. Und mir ist egal, was du dazu sagst. Ich habe gesagt, beseder, ich zahle das Lösegeld, fick die Regierung. Aber sie soll mir von nur eine schriftliche Erklärung besorgen, beglaubigt vom teuersten Notar von Al-Fashir, in der steht, dass er mich nie mehr verlässt. Er darf, sie kicherte, nicht mal mehr nachts allein nach Tel Aviv und sich im Nanutschka nach einer von seinen riesigen Ringerfrauen umschauen. Ab jetzt... Das Kichern wurde leise und wahnsinniger. Ab jetzt ist Noah Forlani, wenn er es will, mein Gefangener. La 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 la. Aber er kann natürlich auch in Darfur bleiben. Für immer, bis sie ihm den Kopf abhacken.
Es wurde wieder still, sehr still. Dann fing der Wasserhahn doch zu tropfen an. Merav? Was? Bist du okay? Nein, bin ich nicht. War das alles dein Ernst? Wer weiß? Was ist los? Sie fing an zu heulen. Hast du nicht diesen schrecklichen Gummiknebel in dem Video auf YouTube gesehen? Was heißt das? Was bedeutet das? Betrügt er mich jetzt schon mit einer fetten, brutalen Janjaweed-Frau? Ich sagte sowas wie, nein, nein, was denkst du denn? Das wäre sogar für ihn zu irre. Dachte aber, zu schön. Und dann redeten wir kurz über ihre Kindheit im Kibbutz Kfar Nabokov. Das ergab sich nicht zufällig. Es ging darum, einem größeren emotionalen Ärgernis aus dem Weg zu gehen. Die kleine, kleinwüchsige Merav, erzählte die große, kleinwüchsige Merav mit leiser, ernster, das war so bitter Stimme, war ohne ihre hart arbeitenden, selbstgerechten Mini-Eltern aufgewachsen, die sie nur am Schabbat und beim Abendessen sah. Das Kinderhaus von Kfar Nabokov war groß, hell, einsam und lag am anderen Ende des dunklen Kibbutzhügels. Es war voll mit kleinen, weißen Betten, auf den Betten lagen jede Nacht kleine, frühreife Kinder, wegen der Hitze wie Leichname, nur mit weißen Laken zugedeckt. Wenn die Kinder nachts schrien, wenn sie schlecht träumten oder Angst vor arabischen Angriffen hatten, kamen nicht ihre Eltern angelaufen, sondern die kleinwüchsigen Erzieherinnen und winzigen Krankenschwestern. Sie konnten gar nicht lieb zu den Kindern sein, denn sie hatten sie nie gestillt. Darum lautete ihr Standardsatz, mit dem sie die Kinder narkotisierten: Wein nicht, vergiss Papa und Mama, du wirst auch einmal ein Papa, eine Mama ohne Kinder sein. Sei stark. Tichir Chasak. Ich sagte nichts, Merav sagte nichts und ich dachte, ach so, so klingt also die Stille nach einer Explosion. Weißt du, du Schmock, was ich in den Grabstein meines Vaters meißeln ließ? Vielleicht, ich bin zu Fuß von Bessarabien nach Palästina gelaufen und habe im Land der Väter $100 im Monat verdient und nicht einmal die haben mir wirklich gehört. Oder ich war 152 Zentimeter groß und mein Potz passte in ein Federmäppchen. Oder ich habe 12 Palis gekillt und es 12-mal bereut. Was? Ruhe in Frieden, du harter, fanatischer, naiver Mann. Er war traurig. Er wollte ein guter Zionist und Kommunist sein. So wie deine Mutter auch. Er hat es nicht so gemeint. Ich redete von jemandem, den ich nicht kannte und meinte, wo war den Schrecklichen. Ich war, Hilfe mein Bauch, auch in einem Kinderhaus aufgewachsen. Es lag am anderen Ende des engen Hartungsstraßenflurs und wenn ich einen schlechten Traum hatte, hörte nur meine Schwester mich nachts in der anderen Hälfte des Kinderhauses stöhnen. Hör zu, Merav. Nein, hör du zu. Ich wollte, dass du weißt, warum ich so an Noah hänge. Und an seinem Geld. Genau. Willst du wissen, wann ich mir das erste Mal selbst ein paar Ohrringe gekauft habe? Nach einem halben Jahr Tel Aviv. Ich hatte gerade bei dem Saftstand Allenby-Ecke Schenken angefangen. Und es kam einer vorbei, der sagte,
Du bist so ein hübsches, haariges Murmeltier. Warum rasierst du dein Schnurrbart nicht und trägst keinen Schmuck?
Weil ich nicht weiß, dass das geht und weil ich kein eigenes Geld habe, habe ich gesagt. Und er hat mir 300 Schekel gegeben und meinte, weiter oben in der Schenkin gibt's einen schönen Laden, kauf dir was, vielleicht steht es dir, und er wollte nichts dafür. Das waren die Leute, vor denen uns die Erzieherinnen immer gewarnt hatten.
Der Schmerz in meinem Bauch, mein vergessener, verlassener Geliebter, war wieder so stark geworden, dass ich ihr kaum noch zuhören konnte.
Darum ist unsere Bindung so fundamental. Weißt du, du blöder Idiot, ich kann Noahs Herzschlag hören, wenn er nachts in Tel Aviv unterwegs ist und es für ihn nicht läuft. Oder wenn er auf der makrobiotischen Konferenz in Helsingfors aufgeregt ans Rednerpult tritt und dann doch nichts sagt. Und seit ein paar Tagen höre ich gar nichts mehr. Vielleicht hat ihm diese fette Janjaweed-Edel schon wirklich seinen kleinen, süßen, haarigen Hasarenkopf abgesägt.
Mein gutes, mamaschiges Herz erhöhte seine Schlagfrequenz. Und ich entschied mich, nachdem ich eilig alle für und wieder durch die Relais meines wohlhaften Megaschmockhirns gejagt hatte, für den Kürzesprozess. Ohne mich mit einem psychologisch behutsamen Vorspiel aufzuhalten, erzählte ich Merav von meinen Entführungszweifeln, von meinem Supernerd-Verdacht, von dem falschen Groucho Marx-Schnurrbart des dolchschwingenden Kidnappers, vom geheimnisvollen Peace for the Middle East 69. Nur, dass ich Noah im Gershwin geraten hatte, sich in nichts aufzulösen, verriet ich ihr nicht.
»Das kann nicht sein. Das gibt es nicht«, sagte sie, als ich fertig war.
»Was gibt es, was nicht sein kann, was es nicht gibt, Merav Orlani? Ist das der Versuch, mich zu beruhigen, oder ist das der Versuch einer persönlichen Beleidigung?«
»Es ist der Versuch, endlich aufzulegen.«
»Na gut, Toff, danke. Und sag Adolf Hitler Hallo von mir.«
»Ich danke dir. Wofür?«
»Dass du ihn liebst, egal warum.«
»Ja, ich liebe ihn.«
War das wieder dieses böse Knacken in ihrem eisernen Sabra-Gebiss? Und das Ecstasy, mit dem ich ihn in Ras Muhammad rumgekriegt habe, war gar kein Ecstasy, es waren ein paar homöopathische Pillen gegen Atemnot und Schluckauf.
»Shalom, Merav, ruf mich wieder an, wenn du Neuigkeiten aus Al-Fashir hast.«
Ich machte das Telefon aus, legte es auf den Wäscheständer und griff nicht unmeditativ nach der FAZ. Und während ich, so psychokatalytisch wie noch nie, endlich das tat, was ich die ganze Zeit tun musste, entdeckte ich im Wirtschaftsteil, den ich sonst nie las, eine wie im Film spotthaft angeleuchtete Meldung. Tel Aviv, Berlin, 12. November. Der israelische Dissident und Filmregisseur Tal Schmelnick plant eine neue Reality-Doku über die israelischen Kriegsverbrechen im besetzten Palästina. Das Projekt, Arbeitstitel in Gaza ohne Gatkes, ist bis jetzt aber noch nicht gesichert, weil das Weltjudentum von Hollywood den berühmten Dissidenten die Finanzierung verweigert. Schmelnick erklärte gestern auf einer Pressekonferenz im Beverly Wilshire Hotel in Los Angeles: »Ich werde, wenn mich die Shabak-Leute reinlassen und nicht gleich am Flughafen verhaften, mein Glück in Israel versuchen. Vielleicht gibt es in der alten Heimat inzwischen ein paar Leute mit Geld, die so denken wie ich. Ach so, und während ich weg bin, vermiete ich mein Haus in Brentwood, VB $5,000 monatlich.«
Ein Haus in L.A.? Vorne der mexikanische Hacienda-Teil, hinten mit Blick auf die Hollywood Hills der futuristische John Lautner-Trakt. Draußen dann ein großer Pool, natürlich in Herzform, das Wasser mal grün, mal blau, indem ich auf einer Luftmatratze treiben und mit Dorithele telefonieren könnte, froh, dass sie wieder mit mir redete, aber nicht zu sehr und allzu bedrohlich in meiner Nähe war? Wäre das was für mich? Ich versuchte aufzustehen und wartete darauf, dass meine eingeschlafenen Beine unter mir wegsackten. Nein, diesmal nicht.
Sei stark. Dich hier, Chasak?
Ja, warum nicht?
L.A., ich bin im Prinzip und praktisch schon da.
Nur weg hier, raus aus diesem Leben, das aus einem einzigen Vorteil meiner selbst gegen mich bestand. Wenigstens musste ich nicht mehr jeden Morgen zum Briefkasten, um nachzusehen, ob der Deportationsbefehl von Staatsanwalt Dr. Albert Lesper gekommen war. Und wenn er sich doch noch anders überlegen würde, meine Adresse in L.A. hätte er sicherlich nicht. Meine Beine funktionierten 1A. Ich stieg in die Badewanne, ging in die Gangeshocke und war auf der Stelle glücklich. Bevor ich aber das Wasser andrehen und den Brausekopf auf mein Allerheiligstes richten konnte, warm und kräftig wie Uriteles Hand,
hörte ich hinter der Badezimmertür jemanden schreien. Es war Vova der Schreckliche. »Warum sitzt er immer so lange auf der Toilette herum? Der Bastard! Ich bring ihn um, wenn er rauskommt!« Mama schrie zurück. »Nein, nein, dann töte lieber mich!«
»Bist du verrückt? Wer kocht dann für mich?«
»Oh, Vova, ich liebe dich!« »Lass mich in Ruhe, jetzt nicht. Ich glaube, ich kann gerade. Soli, Soli!«
»Rüttelt es jetzt wirklich an der Tür?«
»Komm da raus, mein Sohn. Papa muss endlich mal wieder scheißen.«